Ich bin im Gespräch mit Dr. Hans-Ulrich Vogt. Er ist Dermatologe, er ist Spezialist für ästhetische Dermatologie. Er ist auch darüber hinaus Allergologe und Proktologe. Herr Vogt, wir sitzen hier, weil wir das Thema Schönheit untersuchen. Sie sind ja ein Teil unseres Expertenteams. Ich möchte gerne mit Ihnen über das Wesen der Schönheit sprechen, über den Wandel der Schönheit, über das Ideal der Schönheit, über die gesellschaftlichen Voraussetzungen oder Bedingungen und natürlich über das, was Sie ausmacht, was Sie auszeichnet, was Sie in Ihrer Praxis tun. Im ersten Teil unseres Gesprächs versuchen wir jetzt uns mal vielleicht dem Begriff der Schönheit anzunähern. Was ist das überhaupt? Woher kommt Schönheit? Wieso ist Schönheit in allen Kulturen verschieden etc.? Und fangen wir vielleicht damit an, warum hat Schönheit überhaupt so einen hohen Stellenwert? Denn man könnte ja auch sagen, Geist ist viel wichtiger oder Sprache ist viel wichtiger. Nein, also offenbar ist als erstes die Schönheit immer im Vordergrund.
Die Schönheit hat einen sehr hohen Stellenwert in unserem Leben. Und das sieht man schon daran, dass es in allen Zeitaltern, zumindest solange es Aufzeichnungen gibt, eine große Rolle gespielt hat. Zum Beispiel in den ältesten Aufzeichnungen über das Thema aus dem alten Ägypten, dem Ebers Papyrus, was man gefunden hat, hat man schon detaillierte Aufzeichnungen über umfangreiche Schönheitsmaßnahmen gefunden, wie Peelings oder ähnliche Dinge, die damals schon durchgeführt wurden. Also auch damals hat das schon eine große Rolle gespielt. Das liegt einfach daran, dass die Schönheit oder das Empfinden einer Schönheit schon in unseren Genen vorgegeben ist. Und das hat wiederum biologische Gründe, weil Schönheit assoziiert wird mit positiven Emotionen und damit auch Sympathie, Antipathie für Gesellschaft sind, was für unsere Vorfahren essentiell wichtig war für ihr Überleben. Sie mussten oft, wenn sie jemandem gegenüberstanden, in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, Freund oder Feind, weil das über ihr Leben entschieden hat. Und das kann ein Großhirn gar nicht leisten in so kurzer Zeit. Das muss also mit älteren, entwicklungsgeschichtlich älteren Teilen des Gehirns passieren, die sehr viel schneller reagieren. Und das ist das limbische System, wo die Gefühle sich abspielen. Und dort entsteht in Bruchteilen von Sekunden der Eindruck, sympathisch oder unsympathisch. Und das hat sehr viel mit Schönheit zu tun.
Das kennen wir ja von Babys oder Untersuchungen von Säuglingen, wenn sich also ein Wesen über sie beugt, das dieser Säugling als nicht sympathisch und schön empfindet, lächelt es nicht. Und andersrum, wenn dieser Säugling, das Baby, jemand sieht, den er schön findet, natürlich nie objektiv, sondern subjektiv, dann fängt er an zu lächeln.
Das stimmt. Es ist ja so, dass man sagt immer, Schönheit entsteht in dem Auge des Betrachters. Aber es gibt darüber hinaus auch einen weltumspannenden Schönheits- oder Ästhetikbegriff, der eben die starke genetische Komponente hat. Und das ist eben bei Säuglingen schon vorgegeben. Die können also sehr schnell entscheiden, wenn sie das noch nicht aus Erfahrung gelernt haben, sondern sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben, können sie ein Gesicht schon einschätzen, ist das Gesicht sympathisch, angenehm, das heißt harmonisch und vertrauenserweckend, oder ist das Gesicht unharmonisch, ist es irgendwo entstellt oder sonst wo, unsympathisch. Und dann wenden sie sich ab oder kriegen Angst.
Aber was passiert denn, wenn jetzt eine Mutter, sag mal, entstellt ist durch einen Autounfall zum Beispiel, könnte ja sein, und es liebt aber ihr Kind und schaut es an. Was macht das Baby dann?
Es wird natürlich den Kontakt von der Geburt an schon haben und wird dann schon dran gewöhnt sein. Aber wenn sich...
Also wenn jetzt die hässliche Tante kommt.
Zum Beispiel. Das ist sicher was anderes.
Der böse Onkel.
Dann wird sich sicher abwenden oder weinend hinter die Mutter laufen, wenn es schon laufen kann. Ja?
Schon spannend, dass wir also quasi von Geburt an oder fast vorgeburtlich schon einen Begriff davon haben, was uns gut tut. Heißt das, dass Schönheit auch damit zusammenhängt, tut mir das gut oder nicht? Hilft mir das?
In erster Linie wird Schönheit assoziiert mit Gesundheit. Und alle Lebewesen fühlen sich immer zu gesunden anderen Lebewesen hingezogen. Weil das einfach auch das Überleben in der Gemeinschaft.
Hängt einfach mit der Fortpflanzung zusammen.
Ne? Das hängt mit der Fortpflanzung zusammen. Das hängt aber auch mit dem Zusammenleben in der Gemeinschaft zusammen, weil mit einem Lebewesen der gleichen Art, was gesund wirkt, hat man die Möglichkeit, auch mit dem zusammen vielleicht das Leben leichter zu meistern oder von dem beschützt zu werden oder ähnliches. Ja? Und ein Lebewesen, was aus irgendwelchen Gründen eine sichtbare Veränderung hat, wird oft assoziiert mit Krankheit, mit Missbildung oder Ähnlichem. Das heißt, mit fehlenden Fähigkeiten, die vielleicht auch gar nicht assoziiert sind, aber das wird so subjektiv so assoziiert.
Ist dann Schönheit etwas komplett Elitäres?
Nein,
das ist was ganz... Wenn es da ein Raster gibt, durch das viele fallen?
Nein, es ist eigentlich was ganz Basales, muss man sagen. Also es ist was, wo sich kein Mensch entziehen kann. Das ist einfach so. Das macht die Sache auch so bedeutend. Auch wenn das natürlich von uns Intellektuellen in unserer aufgeklärten Gesellschaft heruntergespielt wird und immer so getan wird, als wenn der Geist das Wichtigere wäre. Aber es ist so, dass wir uns nicht gegen unsere Gene wehren können. Und das bestimmt uns doch sehr in unserem Denken und Fühlen. Und deswegen können wir zwar darüber nachdenken, aber wir können uns dem nicht ganz entziehen.
Wir ziehen uns ja auch schön an. Zumindest ziehen wir uns so an, dass wir meinen, oh, das ist aber schön. Oder wir haben Dinge, die wir als besonders hübsch empfinden oder als ästhetisch. Ästhetik kommt ja von dem griechischen Wort aistheo, ich nehme wahr. Also da sind wir wieder beim limbischen System. Ist es sozusagen alles über die Augen gegeben? Ich versuche jetzt mal ein bisschen tiefer zu gehen. Über die Augen gegeben, was wir tatsächlich als schön, vielleicht ist der Begriff gar nicht richtig, als angenehm, als uns fördernd wahrnehmen.
Naja, die Ästhetik kann man natürlich auf andere Dinge auch beziehen. Also Ästhetik grundsätzlich ist ja was Aufbauendes, was Energiespendendes. Man freut sich dran, man hat positive Gefühle, ist es was Energiespendendes. Während Fehlästhetik, also Unästhetik, was Abbauendes ist, was Energieraubendes. Ja? Also wenn man in einer unordentliche Wohnung sieht, eine messy Wohnung oder eine verdreckte Wohnung oder irgendwas, was unsere Ästhetik stört, dann ist das eigentlich, löst negative Gefühle aus und ist eher energieabbauend. Und deswegen wenden wir uns davon ab und wenden uns eher den schönen Dingen zu.
Da scheint es einen inneren Maßstab zu geben, nicht? Dass der sozusagen irgendwas mit Ordnung zu tun hat, mit dem goldenen Schnitt, was auch immer, der uns offenbar angeboren ist, weil wenn wir die Dinge so hinstellen, wie wir sie als schön empfinden und jemand kommt und verräumt sie, dann stellen wir sie wieder so hin, wie wir es als schön empfinden. Das finde ich ja auch immer herrlich, wenn die Putzfrau da ist bei mir, dann muss ich immer alles wieder 2 Stunden lang so hinstellen, wie ich es schön finde. Denk mir dann aber, das ist vielleicht ihr Schönheitsbegriff, nicht? Oder ästhetischer Begriff. Lassen Sie uns mal darüber nachdenken, wer eigentlich festlegt, was schön ist oder Schönheitsideale. Ich denke zum Beispiel, also im 17. Jahrhundert hatten wir das Rubens-Ideal. Denn worüber wir sprechen, das muss man auch sagen, es betrifft ja zu 80% das Thema Frau. Nicht unbedingt Mann.
Nicht nur, die Männer ziehen schon nach.
Ja, sie ziehen nach, aber sie immer noch ist natürlich das Thema Schönheit und Frau eher gekoppelt als Schönheit und Mann, ne? Wenn man jetzt sozusagen die Homosexualität ausklammert. Also in den 70er Jahren hatten wir, im 17. Jahrhundert hatten wir das Rubens-Ideal, also möglichst üppige Frauen. In den 70er Jahren, erinnern sich vielleicht viele noch daran, gab es plötzlich das Model Twiggy. Spindeldürr und über Nacht verloren alle Frauen ihre Formen und sahen plötzlich auch aus wie Twiggy. Ohne dass sie sich jetzt runterhungerten. Das passierte plötzlich. Wie geht das?
Naja, das Schönheitsideal ist Veränderung unterworfen. Zum einen interkulturell gibt es sehr große Unterschiede. Das heißt, in anderen Kulturen sind ganz andere Schönheitsideale vorhanden als vielleicht bei uns in Mitteleuropa. Aber auch innerhalb einer Kultur gibt es im zeitlichen Verlauf Unterschiede. Die ist also... Schönheitsideal ist Moden unterworfen. Und das hängt auch viel mit der gesellschaftlichen Situation, auch mit dem Wohlstand, mit sonstigen Dingen zusammen. Und das verändert sich auch immer wieder. Und natürlich versuchen sich die Mehrheit, diesem Schönheitsideal anzunähern, weil niemand so recht aus der Reihe raustanzen möchte, sozusagen auffallen möchte. Also die meisten Menschen haben schon einen gewissen Wunsch, in der Masse mitzuschwimmen. Das heißt, möglichst wenig auffällig zu sein. Deswegen nähert man sich diesem gängigen Schönheitsideal auch gerne an.
Welches Schönheitsideal haben wir jetzt im Moment?
Zurzeit, seit einigen Jahren, geht es sehr in Richtung Natürlichkeit. Also das merke ich in der Praxis auch sehr stark, dass sehr viele Patienten kommen und wollen Schönheitsmaßnahmen machen lassen, aber sagen gleich, sozusagen im gleichen Satz dazu, aber es muss ganz natürlich aussehen.
Weil es natürlich die abschreckenden Beispiele gibt.
Natürlich, es gab in der Vergangenheit große Übertreibungen, es gab neue technische Möglichkeiten, es gab Botox, Filler, es gab viele Möglichkeiten, laseroperative Möglichkeiten, die dann teilweise auch sehr übertrieben wurden. Und das sehen die Leute natürlich in unserer Bilderwelt überall, in allen Medien. und wollen natürlich genau so nicht aussehen, ja? Sondern sie wollen eigentlich ihren Typ erhalten, sie wollen ein bisschen besser aussehen, aber sie wollen nicht ganz anders aussehen.
Haben wir heute nicht so ein androgynes Ideal? Das heißt, Frauen sehen aus wie Männer, Männer sehen aus wie Frauen und man nähert sich so ein bisschen, auch durch die Mode natürlich bedingt, einem zweigeschlechtlichen Ideal an?
Das betrifft meiner Empfindung nach vor allen Dingen die Männer. Dass die Männer nicht mehr die Männer sind, die sie vielleicht in den 50er Jahren noch waren, sondern dass die Männer sich aber übrigens nicht nur in der Mode, sondern auch ihrem ganzen Verhalten, in der gesellschaftlichen Position und so weiter, immer mehr den Frauen annähern. Mhm. Das hat sicherlich auch viel mit der Emanzipation zu tun und mit der Stärkung des weiblichen Geschlechts in den letzten 20 Jahren. In der Mode schon auch, aber es gibt schon beides nebeneinander. Es gibt schon auch noch die geschlechtsspezifische Mode, die, sagen wir mal, die unterschiedlichen Geschlechtsmerkmale sehr betont. Aber es gibt natürlich gerade bei den Jüngeren, auch sieht man auf den ganzen Modenschauen, auch sehr viel Androgynes.
Und Männer lassen sich jetzt immer mehr Bärte wachsen,
ja,
obwohl sie dadurch älter aussehen, aber eben männlicher wahrscheinlich nicht. Weil sie, kann das sein, dass das eine Antwort, ein Feedback darauf ist, dass der Mann eigentlich verweichlichte in den letzten 10 Jahren und plötzlich durch Bart und bärtiges Auftreten plötzlich den Mann zumindest äußerlich hervorkehrt. Denn innerlich ist er ja nach wie vor kein Macho mehr, die meisten.
Naja, das Interessante ist, dass Männer teilweise wie Holzfäller aussehen mit dem Bart und ein was ganz Maskulines verkörpern, aber sich Gedanken darüber machen, ob ihre Handcreme vegan ist, zum Beispiel. Oder vielleicht im Bad mehr Flaschen und Parfüms stehen haben als ihre Freundin. Ja?
Ja, vor allem jetzt, wo es die ganzen Produkte gibt, mit denen man die Bärte schön machen kann.
Richtig.
Komisch, nicht? Auch ein herrliches Ausdrucksmittel zu zeigen, wie man gesellschaftlich steht. Also wenn man denkt, in den 70er Jahren hatten wir alle ganz lange Haare als Protest. Das geht ja heute vermutlich gar nicht mehr, weil es überall Trendscouts gibt und jeder Protest oder jede Jugendbewegung wird sofort in Mode umgemützt, die dann viel Geld kostet. Also einen reinen Protest per se gegen irgendwas gibt es zumindest im Westen nicht mehr. Ich finde das immer sehr ulkig, nicht? Also zerrissene Jeans, die vielleicht mal Ausdruck des Protestes waren, kosten heute 200 Euro mindestens, wenn nicht 300. Also man kann eine Protestkultur, wenn man sich äußerlich gestaltet und das natürlich schön findet, nicht mehr leisten. Ich kann mich erinnern, als ich 14 war, ich hatte natürlich auch ganz lange Haare, rasierte sie mir komplett ab von heute auf morgen und hatte dann einen Irokesenschnitt, der damals aber, das war noch vor Punk, also relativ unbekannt war. Und der erste Mensch, den ich sah, war meine Deutschlehrerin, die sagte, mein Gott, was sind Sie hässlich. Und ich habe gedacht, toll, Ziel erreicht. Also das Schöne, das Hässliche empfand ich natürlich als schön und als Protest. Aber zurück. Schönheit, schönes Aussehen, Ästhetik, Wahrnehmung für den anderen. Ist es ein Trick der Natur, um das Überleben zu sichern? Also genauso wie ein Vogel jetzt sich unglaublich aufplustert. Man kennt ja diese Paradiesvögel aus Papua-Neuguinea, die ihre Tänze aufführen und sich immer schöner geben in ihrem Federkleid. Ist es bei uns genauso?
Naja, ich würde es nicht als Trick bezeichnen, sondern das ist einfach Folge einer evolutionären Entwicklung. Und es ist tatsächlich so, dass man in einem Gesicht tatsächlich schon sehr genau erkennen kann, auch für den medizinisch nicht gebildeten, dass ob jemand gesund ist oder nicht, das sieht man ihm sofort an. Ein vielleicht medizinisch nicht vorgebildeter Mensch, der merkt, dass mit diesen Menschen irgendwas nicht stimmt, kann aber nicht genau spezifizieren, was jetzt nicht stimmt. Aber ihm fällt vielleicht auf, dass die Hautfarbe oder vielleicht die Symmetrie oder irgendwas nicht genau stimmt, nicht so, wie man das normalerweise erwartet. Und oft ist es dann auch so, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und das ist eben was sich über sehr, sehr lange Jahre im Lauf der Evolution entwickelt hat. Und das war ja auch wichtig für die Menschen zu sehen, ob sie, wenn sie eine Familie gründen und Nachkommen produzieren, ob sie das mit jemandem machen, der Gesundheit vermittelt, damit sie auch gesunde Nachkommen haben.
Aber geht das dann heute noch? Sagen wir, jemand hat irgendwie eine Unebenmäßigkeit im Gesicht und jetzt kommt aber Botox und Hyaluron ins Spiel und die Unebenmäßigkeit ist plötzlich weg. Kann man sich dann einander überhaupt noch erkennen, wenn alle gleich aussehen?
Gut, es gibt in Amerika einen publizierten Gerichtsfall, dass ein wohlhabender älterer Mann eine hübsche junge Frau geheiratet hat, um mit ihr eine Familie zu gründen und hat lauter hässliche Kinder bekommen und hat dann im Nachhinein festgestellt, dass diese junge Frau sehr viele Schönheitsoperationen durchführen lassen hat und eben ursprünglich überhaupt nicht schön aussah, nicht? Und er ist tatsächlich durchgekommen, dass er da nicht zahlen musste, ja? Also, dass er von der Ehe zurücktreten konnte. Also, man sieht, das kann solche Auswüchse haben. Natürlich, durch die Maßnahmen, die man heute durchführen kann, kann man das Aussehen schon sehr verändern. Und zwar so zum Positiven, dass vielleicht auch Krankheiten, die vorhanden sind, nicht mehr so wahrgenommen werden.
Weil ich denke ja, also wir wissen ja aus der Genetik, Menschen begegnen sich und in Bruchteilen von Sekunden, Millisekunden, entscheiden die Gene, ob der zur Fortpflanzung fähig ist oder nicht oder tauglich ist. Die Gene entscheiden nicht unser Hirn, sondern die Gene entscheiden das. Und auch unser Geruchssinn, nicht? Und jetzt kommt die Parfum-Geschichte dann natürlich dazu. Und das schöne Wort, ich kann dich nicht riechen, heißt ja eigentlich, du taugst nicht als potenzieller Vater, als potenzielle Mutter, was wir jetzt durch Parfums natürlich übertünchen. Das heißt, also wenn man es mal auf die Spitze treibt, die Menschen können sich gar nicht mehr in Reinkultur begegnen, weil wir uns ein anderes Bild geben von dem, der wir wirklich sind.
Gut, wir haben natürlich jetzt andere Möglichkeiten, auch über den Menschen was zu erfahren, ob er nun ein geeigneter Partner für Nachkommen
wir
ist.
Googlen.
Wir müssen das nicht mehr direkt über diesen ersten Eindruck. Aber tatsächlich ist es so, es gibt also Untersuchungen, dass man braucht ein Gesicht nur ein Zehntel bis eine Fünftel Sekunde zu sehen. Ganz kurz eingeblendet und kann sofort entscheiden, sympathisch oder unsympathisch. Es reicht ein Bruchteil einer Sekunde, dass man das entscheiden kann. Ja? Und auch dieser kurze Blick würde schon reichen, ob man mit dem Menschen weitermachen möchte, zum Beispiel ihn wieder treffen möchte oder gar eine Beziehung vielleicht eventuell eingehen möchte. Das kann man in so kurzer Zeit entscheiden.
Es gibt ja auch dieses idealtypische Gesicht, nicht, wo ganz viele Gesichter übereinander gelegt wurden, sowohl von Frauen wie aus Männern. Und man stellt dann plötzlich fest, das idealtypische Gesicht ist eigentlich ein mittelmäßiges Gesicht, nicht wertend
verstanden. Ja, und interessanterweise ist weltumspannend sozusagen in allen Kulturen. Diese Untersuchung wurde also durchgeführt und in ganz vielen Ländern wiederholt, dass ganz viele Gesichter, sehr, sehr viele Gesichter mit dem Computer übereinander projiziert wurden und dann ein Mittelgesicht daraus konstruiert wurde. Und das wurde in allen Kulturen für den meisten Teilnehmer als das Schönste empfunden.
Das apropos heißt, Schönstes, also wir stellen ja auch fest, Menschen, die besonders schön sind, haben es gar nicht so einfach im Leben, weil Schönheit in diesem Fall auch etwas ist, also besonders schöne Frauen haben das Problem, dass viele Männer vor ihnen Angst haben. Und man sieht auch, also besonders schöne Paare, wo Mann und Frau besonders schön sind, existieren auch selten. Öfters ist es so, dass eben die Frau sehr schön ist und der Mann eher markant, wie das so schön heißt, interessant. Pflanzen sich schöne Menschen weniger fort?
Das war sicher früher so. Das hat sich aber sicher geändert jetzt. Erstens mal durch die Möglichkeiten, dass man jetzt auch unschöne Details sozusagen verändern kann. Und zum anderen, weil eben auch viele andere Dinge jetzt zählen oder mehr zählen als nur die Schönheit alleine. Aber es ist sicherlich die Schönheit ein Faktor für die Partnerwahl, die ganz entscheidend ist. Also ich denke schon, dass schöne Menschen es in der Partnerwahl zunächst mal sehr viel leichter haben. Sie haben es vielleicht nicht unbedingt leichter, sich selber zu entscheiden, weil sie natürlich viel größere Auswahl haben. Das ist mal das eine und vielleicht auch viel mehr Verführungen unterliegen sozusagen. Und das zweite Problem ist auch, dass gerade bei Frauen erlebt man das ja häufig, dass sie in den jungen Jahren sehr attraktiv waren und davon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass die dann mit 40, 50, wenn vielleicht die Schönheit oder das Alter zuschlägt, sozusagen die Schönheit nicht mehr so im Vordergrund steht, die dann erhebliches Problem haben, weil sie dann nicht mehr automatisch diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie vorher bekommen haben.
Über diese gesellschaftspolitischen Faktoren werden wir im zweiten Teil unserer Sendung sprechen. Erstmal vielen Dank, lieber Herr Vogt. Ich glaube, das war sehr spannend. Es gibt ja unglaublich viele Aspekte bei dem Thema. Wie gesagt, der nächste Teil beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen, Bedingungen und Faktoren in Bezug auf das Thema Schönheit. Herzlichen Dank.
Gerne.